in der Predigt am Rande, aber lasst uns gemeinsam aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du ein großer Gott bist. Du kennst und siehst in unsere Herzen. Herr Jesus, du weißt um unsere Sehnsüchte, Herr, und danke dafür, dass wir aus deinem Wort auch deine Sehnsucht kennenlernen dürfen, Herr, nämlich, dass du diese Beziehung zu uns möchtest, eine persönliche, eine herzliche. Und Herr Jesus, dafür möchte ich dir von Herzen danken, dass du auch jetzt mitten unter uns bist, Herr, und dass du redest. Amen. Amen. Danke. Ja, liebe Gemeinde, jede Firma, jede Organisation schaut sich um und fragt sich, wer könnte mein Konkurrent sein? Wer schnappt mir in meiner Branche die Aufträge weg? Oder welcher Verein, der sich nicht umschaut und sagt, boah, wie machen die das? Die machen das irgendwie anders und sind erfolgreicher dabei. Die sind auch in meinem Bereich aktiv. Wer ist mein größter Konkurrent? Wer ist mein Gegner? Bei Coca-Cola ist es Pepsi. Bei Mercedes ist es vielleicht BMW. Beim FC Bayern München vielleicht Manchester United und so weiter. Sicher habt ihr viel, viel bessere Ideen als ich in diesem Bereich. Und solange man das nur so von außen betrachtet, ist das Ganze ja ein Spiel. Naja, die betteln, heißt das Neudeutsch, die betteln sich so ein bisschen. Ja, man schaut sich das von außen an und das Ganze. Die Versteigerung bei eBay, da wird schon ein bisschen anders. Da schaut man, wer hat denn auch Interesse? Wer steigert denn damit? Hat er schon mal in diesem Bereich etwas gemacht? Da wird es dann persönlich. Und sagt, wer könnte da so mein Mitbewerber? Wer könnte mein Gegner sein? Jetzt richtig Zeit, mal die Mädchen zu zeigen, ich mag dich. Und wann ist es, meinem Konkurrenten zu zeigen, hey, weg hier. Oder aber dieser Blick dann von der Frau in den Spiegel, wenn sich morgen... Gibt es vielleicht eine Idee, die ich aufschnappen könnte vom letzten Mal? Wie wecke ich das Interesse für mich? Veränderungen in unserem Land in den letzten Jahren stellt sich die Gemeinde Jesu auch immer mehr. Welches sind denn diese Konkurrenten, denen wir begegnen müssten? Ja, diese Frage ist nicht nur historisch gesehen, so interne Geschichten, sondern es sind auch aktuelle Fragen, die uns herausfordern. Wir haben letzte Woche die Predigt über den Daniel gehabt, der treu war, der dieser Herausforderung begegnet ist und einfach gebetet hat und dafür für seine Treue in die Löwengrube geworfen worden ist. Ich habe hier ein paar Beispiele, wo du vielleicht sagst, ja, mit dieser Sache muss ich mich auch auseinandersetzen. Eins haben wir eben gerade gehört, bei diesen Zeugnissen, das war nicht abgesprochen hier, ja, wenn ein Baby zur Welt kommen soll, die Frage, Konkurrenz, Geld, meine Zeit, was mache ich da mit dem kleinen Baby? Das nächste ist, dann ist das Kind gerade geboren, dann kommt es vielleicht in den Kindergarten, da werden die Eltern dann zum ersten Mal mit der Gender-Ideologie konfrontiert. Ja, ach, weißt du, was du bist, ist egal, kannst vielleicht selber mal aussuchen, wenn dir das gar nicht sagt. Ist das auch kein Gegner für dich in diesem Bereich? Dann nachher, wenn die Kinder in die Schule kommen, lernen Sie dort Evolutionstheorie. Ja, du bist wertloser Zufall. Damit haben dann die Jugendlichen zu tun. Und als Teenager dann das Thema freie Liebe, freies Glück statt Werte. Wie gehe ich damit um? Das heißt, egal wohin wir schauen, immer sind Konkurrenten da. Und wenn das Thema Ehe dann auch durch ist, gut, dann geht man halt dazu über, vielleicht, ich hoffe nicht, zu dem Thema Ehescheidung. Wenn das der Fall ist, Paul hat es angesprochen, herzliche Einladung, Ende des Monats, zu diesen Vorträgen mit Matthias und Lore Grasel, die schon wiederholt hier waren. Und wenn gar nichts mehr geht, dann gibt es einen Konkurrent für Jesus, sage ich mal, die Euthanasie, die die Gesellschaft anbietet, und das ist halt ganz vorbei. Auch andere Konkurrenten können ganz unterschiedlich da sein, auch gerade für die Gemeinden Jesu. Da sind die Medien mit ihren gebetsmühlenartigen Meinungsmachen. In verschiedenen Bereichen, andere Religionen, die in unser Land strömen Und selbst christliche Ideen, die an der Bibel vorbeigehen, können da zu Schwierigkeiten führen. Also es gibt Konkurrenten und Sachen, wohin wir auch schauen, die schwierig sind. Ist es nicht so? Ich sehe hier und da ein leises Nicken. Wenn wir jedoch die Bibel fragen würden, wer ist denn der größte Konkurrent? Was glaubt ihr, wäre dort die Antwort? Zeitmangel und Stress? Nee. Fehlende Bibelkenntnis oder alte Glaubensüberzeugungen? Nein. Der größte Konkurrent ist nicht irgendwo da draußen, sondern er ist ganz tief in uns drin. Er hockt in uns drin. Damit meine ich jetzt mal nicht den Widersacher, den Teufel, mit seiner List. Einer, der von Gott gesandt worden ist als Sprachrohr, der hat dieses Thema aufgegriffen. Und so, das könnte so die Siegerfrage sein bei so einer Quizshow. Wer oder was ist Haggai? Wer oder was ist Haggai? Antwort A, so nennt man in Japan das Kurzschwert für Harakiri. Oder Haggai ist der Sohn der Hagar, ja, der Sohn vom biblischen Glaubensvater Abraham. Aha. Oder Haggai, eine japanische Musikrichtung, wo man so mit kleinen Stöckeln da in irgendwelchen Schalen rumschlägt. Oder Haggai, ja, ein schottisches Nationalgericht mit Hackfleisch. Oder Haggai, ein Prophet aus dem Alten Testament um 520 vor Christus. Oder Haggai, ein Himmelsobjekt im Sternbild des Orion. Wir fragen das Publikum. Ja, ist jemand für A, B, C oder D? Nein, es streckt keiner. Ich mach's schnell. F hört sich auch zu allgemein an. Ihr habt recht, alle 100% ist es E. Ein Prophet aus dem Alten Testament. Und von ihm möchte ich euch gerne einen Bibelvers, einen Bibeltext mitgeben, den wir gemeinsam lesen. Ich lese Auszüge aus Haggai 2. Am 21. Tage des 7. Monats ging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai also. Sage doch zu Zerubabel, dem Sohn Sealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Joshua, dem Sohn Jozadaks, dem hohen Priester, und zu dem übrigen Volk und sprich, wer ist unter euch übrig geblieben, der dies Haus, dabei geht es um den Tempel, in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie sieht es jetzt aus? Ist es nicht so viel wie nichts in euren Augen? Aber nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr. Auch du, Joshua, sei stark, du Sohn Jozadaks, du Hohepriester, und alles Volk des Landes, seid stark, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Das Wort gemäß, welchem ich mit euch einen Bund gemacht habe, als ihr aus Ägypten zoget, soll bestehen. Und mein Geist bleibt in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Denn also spricht der Herr der Herrscharen, noch einen kleinen Augenblick, so soll die Herrlichkeit dieses letzten Hauses größer werden, als die des ersten war, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Orte will ich Frieden geben, spricht der Herr Zebaoth. Weiter Vers 20. Und das Wort des Herrn erging zum ersten Mal an Haggai, am 24. des Tage des Monats, also: Sage zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, an jenem Tage, spricht der Herr der Heerscharen, will ich dich, Zerubabel, Sohn Sealtiels, mein Knecht, nehmen und dich anstecken wie ein Siegelring. Denn dich habe ich erwählt, spricht der Herr der Heerscharen. Soweit der Bibeltext. Nun, von diesem Haggai wissen wir an sich nicht viel. Sein Name bedeutet einfach der am Fest Geborene. Also man hat keinen besseren Namen gefunden, der ist am Fest geboren, nehmen wir halt das. Er trat um das Jahr 520 vor Christus auf. Das war die Zeit, als der Großkönig Darius herrschte und der Daniel, von dem wir letzte Woche gehört haben, auch lebte. Weil damals im Jahr 500, 87 vor Christus, da wurde Juda nach dem Nordreich Israel ja auch eingenommen und in Gefangenschaft geführt. 50 Jahre später durfte dann das Volk wieder zurück nach Jerusalem, zurück in die alte Heimat und die Stadt und den Tempel aufbauen. Und sie haben sogar Unterstützung dafür bekommen von dem König. Eine Frage: Wenn heute eine Stadt in Schutt und Asche liegt, alles kaputt ist, totale Verwüstung, nach einem Erdbeben oder nach einem Krieg, was wird als erstes aufgebaut? Die Wasserversorgung? Die Stromversorgung? Suppenküchen oder Unterkünfte? Die Israeliten, die bauten zuerst einen Altar auf dem Fundament des zerstörten Tempels auf und gaben Gott die Ehre. Sie hofften, seinen Segen bei diesem Neustart zu bekommen. Es war nämlich diese Erfahrung von den Menschen damals, dass sie ohne Gott nur Zerstörung und Gefangenschaft und Abhängigkeit erleben würden. Darum wollten sie jetzt diesen Neuanfang, diesen Beginn nur mit diesem ihren Gott machen, nicht ohne ihn, sondern nur mit ihm alles anpacken. Auch diesen Aufbau. Und deswegen organisierten sie es. Nun, so viel Arbeit braucht natürlich Arbeiter. Und da kam die Unterstützung natürlich genau recht. Die neuen Anwohner ringsherum, die neu angesiedelt waren, die kamen und baten ihre Hilfe an. Lesen wir im Buch Esra. Ja, aber als das nicht nach deren Vorstellung lief, da fielen sie dem Volk in den Rücken und haben es sogar bekämpft und angeschwärzt und belogen vor dem König. Die Lehre daraus war, dass nur allein das Volk Gottes weitergehen kann. Aber die Stimmung in diesem Volk war nach diesem ganzen Erlebten natürlich total im Keller. Sie haben den Mut verloren. Und zwar so sehr, dass selbst die, die alleraktivsten von ihnen, die Schaffer, selbst die haben langsam aufgegeben. Na, so ist es manchmal bei so einem Aufbruch. Da gerät der Frühling durch einen Kälteeinbruch in Stocken. Und da werden dann diese Heiligen Gottes plötzlich zu Eisheiligen. Das kann passieren. Und so ein bisschen Raureif legt sich über die ganze Gemeinde, damals Israel, aufgrund der Kälte von außen, die dann auch nach innen gezogen ist, bis hin zur totalen Erstarrung des geistlichen Lebens. Und das kann nicht nur äußerlich so sein, das kann auch innerlich im Herzen passieren. Ihr kennt das, gute Vorsätze, Wünsche, die ich habe, die ich am Anfang anpacke und sage, jawohl, ich möchte diesen Wunsch erfüllt haben, ich brauche ein bisschen Hilfe, den bekomme ich, jetzt ziehe ich mal los. Ja, nach einiger Zeit, wenn ich merke, oh Mist, das war doch vielleicht eine Falle, ja, so ganz aufgeben tue ich das ja nicht. Die Reaktion ist dann vielleicht bei dir und mir ähnlich wie beim Volk Israel. Auf die Frage, warum, kommt kein Nein, weil. Ja, wir sind da ja doch etwas höflicher. Wir sagen dann, jetzt nicht. Jetzt nicht. So kam das auch vom Volk Israel rüber. Alles, was sie bekommen hatten, haben sie auch verbaut. Die ganzen Sachen, die ganze Zeit, die ganze Kraft, sie waren ja am Schaffen. Diese Gemeinde definierte sich nicht mehr über die Gemeinschaft im Tempel, sondern über ihre eigenen Häuser. Und in dieser Situation steht der Haggai, zu dem Gott jetzt spricht. Und er sagt sein Wort weiter. Das haben übrigens auch andere Propheten getan und zum Wiederaufbau ermuntert. Und möglicherweise, wir hatten vorhin das Thema Wünsche. Geht es dir wie diesem Lahmen, der am Teich Bethesda in Jerusalem liegt? Seit 38 Jahren liegt da ein Mensch und hofft auf ein Wunder oder hofft darauf, dass seine Freunde ihm helfen und nichts geschieht. Und da kommt dieser Jesus vorbei. Und Jesus sagt zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh. Ha! So hätten wir es gerne, gell? Dass Jesus kommt und sagt, Mensch, es ist alles getan, jawohl, geh, dein Wunsch ist erfüllt. Ja, Gott kann das auch heute noch, da bin ich mir sicher, weil Gott ist heute immer noch derselbe. Er kann Wunder wirken, denn Er liebt uns, er ist immer noch derselbe. Ja, es ist so. Aber oft geschieht das ja im Leben nicht so. Da gibt es Sachen, die können, die müssen und die sollen wir auch selber anpacken, weil es unsere Aufgabe ist von Gott. Genau hier spricht der Haggai zu uns. Es ist kein Mauerbauwunder dort in Jerusalem dann passiert. Oder plopp und der Tempel stand da. Nein, das war der Auftrag Gottes an sein Volk, diesen Tempel wieder aufzubauen. Und wie geht Haggai jetzt vor? Übrigens ganz genau am 18. Oktober 520 vor Christus. Und da können ich, da können wir von ihm lernen. Er möchte nämlich Mut machen, er möchte diese Vision aufzeigen, diese große Vision mit einem großen Ziel für die ganze Gemeinde. Wie wird es sein? Nun, nach dieser langen einleitenden Hintergrundinformation, der erste Punkt der Predigt, die gute alte Zeit. Damit fängt der Haggai an. Die gute alte Zeit. Der Haggai fragt seine Zuhörer, wer ist unter euch noch übrig, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie steht es jetzt da? Pff, sieht es nicht aus wie nichts in euren Augen? Das ist doch ein Nichts, was da rumliegt. Guck es dir doch an. Das sieht aus für dich wie Schutt, sonst nichts. Dass Gott etwas anderes da drin gesehen hat, das merken wir nachher. Aber wie sieht es aus für dich? Wie ein Nichts. Der Haggai geht also bei und spricht die Alten an, die älteren Leute und sagt, erinner dich mal, wie war das? Die haben vielleicht die Augen geschlossen, nachgedacht und gesagt, jawohl, wie war das? Da war der Tempel mit seinen goldenen Zinnen. Aber nicht nur daran haben sie gedacht, sondern sie haben sich auch überlegt, dort wurden großartige Gottesdienste gefeiert. Dort waren Menschen und wenn der Priester rauskam, boah, das gab Herzflattern. Das waren noch Zeiten. Da war Leben in der Gemeinde. Ja, da war ein Gottesdienst, da kamen Tausende ringsherum. Und schaut euch doch um, jetzt stehen hier so ein paar Heimkehrer aus Babylon. Was sollen wir denn da schon machen? Vielleicht kennst du es oder hast davon gehört. Nach dem Zweiten Weltkrieg in unserem Land waren die Kirchen voll. In jedem Dorf gab es christliche Hauskreise, evangelische Posaunenchöre haben überall gespielt. Überall hat man Gottes Wort gehört und freudig weitergesagt. Ja, es gab diakonische Einrichtungen, missionarische Werke wurden geschaffen und viele Menschen wussten, nur ein Leben mit Gott, nur nach seinen Idealen, bring mich weiter und nur so kann ich Segen erleben. Und was haben diese Leute erlebt? Ein Wirtschaftswunder, ein wirkliches Wirtschaftswunder. Unser Land ist aufgeblüht an Gottes Hand und von diesem Aufbruch damals profitieren wir noch heute. Und Haggai erinnerte diese Leute an diese gute alte Zeit. Und schaut euch doch um, wie sieht es jetzt aus? Nun, es gab natürlich auch die Möglichkeit, dass sie resignieren, dass sie sagen, oh, guckt es an, so schlimm, so schlecht, nichts geht. Er ist dieses Risiko eingegangen, dass diese älteren Leute sagen, es hat keinen Zweck mehr, da kommen wir eh nie wieder hin. Es war die Möglichkeit, dass das große Jammern einsetzt. Und dadurch noch mehr ins Stocken gerät, oder? Sieht es nicht aus wie nichts? Ja, aktuell schon. Aber wisst ihr was, ihr jungen Leute? Es war nämlich damals so. Also ich erzähle euch jetzt mal was. Ja, woher sollten die jungen Leute, die kamen und nur diese Berge von Stein sahen, wissen, wie der Tempel aussah? Wenn nicht die Alten ihnen das erzählt haben. Woher? Das Hinhören, das war die große Herausforderung der Jungen. Und das Zeugnis geben und weitersagen von der Herrlichkeit im Tempel, das war die Herausforderung für die Alten damals im Volk Israel. Es ging dabei aber nicht um so einzelne Ornamente dieses einen goldenen Türknaufs links hinten am Tempel. Der war so schön, ja, und in der Vorstellung wurde der noch schöner. Nein, es ging darum, wisst ihr was, hier vorne war die Mauer besonders stark, weil, guck mal, wenn da Feinde kommen. Und wenn ihr da vorne ein Tor hinbaut, da scheint die Sonne rein. Also damals, wenn ich da durchging, morgens Tür auf von der Stadtmauer, das war wichtig. Oder hier vorne, da müsst ihr was Besonderes hinmachen. Da kommen die Leute alle lang, damit das richtig schön aussieht, damit das einladend wird. Merkt ihr, wie wichtig diese Erinnerung für den Weiterbau damals war? Und heute auch. Sieht mein geistliches Leben, dein geistliches Leben vielleicht aus wie nichts? Wenig Glaube, viele Zweifel, immer dieselben Probleme, unter denen ich leide. Ich stolper hier und da über diese Trümmerfelder, über die Steine meines Lebens. Ich möchte sie ja wegräumen, aber wie und wohin? Wenn mir jemand eine Idee hat und sagt, jawohl, hier, bau das dahin, das hilft natürlich nachher sogar tragen, dann ist das viel wert, diese gute Erfahrung mit Gott weiterzusagen. Im Gottesdienst, in der Gemeinde haben wir die Möglichkeit dazu, dies zu teilen. Ist euch übrigens aufgefallen, dass Gott nicht gesagt hat, holt mal den Star-Architekten aus Susa, aus Babylon, lasst den mal einfliegen, der hat eine tolle Idee. Auch nicht von der anderen Seite, den Pyramidenbaumeister aus Ägypten, lasst den mal mit seinen Kamelen kommen, das wird dann ein schönes Haus, das steht noch in zigtausend Jahren. Hat auch nicht gesagt, hey, vielleicht sind da Leute, die Träume haben, ja, wie sie denn gern ein Haus bauen würden, der eine diesen Traum, der andere jenen, und dann bastelt ihr das halt irgendwie zusammen. Nein, er hat diese gute Idee des alten Tempels den Leuten vor Augen geführt, und zwar durch Haggai und durch die Älteren, die diesen Tempel noch gesehen haben. Das war das Ziel, nicht, dass die sich umgucken sollten und sagen, ach, so ein Säulentempel, so mit 100 Säulen, das ist modern. Sondern halt dieses Bild führt Haggai von Gott den jungen Leuten vor Augen. Andere falsche Ideen flackern vielleicht mal kurz auf, verschwinden dann aber. Das ist dann so ein Fluch wie diese Nachbarn, die eigentlich helfen wollten und nachher es bekämpft haben. Sondern dort, wo ich wiederholt nachfragen kann, da, wo ich mitgehen kann, da, wo ich mitleben kann und nochmal nach einem Jahr, nach zwei Jahren in einer Gemeinde nachfragen kann. Sag mal, wie war denn das mit diesem vertrauensvollen Umgang? Diesen Blick hatte Haggai für die Älteren und für die Jungen schon damals. Nach diesem Blick in die Vergangenheit richtet er den Blick auf die bessere neue Zeit, auf die bessere Zukunft. Und diese bessere Zukunft kommt. Sie kommt wirklich. Und sie kommt, warum? Weil der Messias kommt. Diese Verheißung, der Retter, der von Gott gesandte Messias, der wird kommen. Dieser große König, der wird kommen. Und was für eine Aussicht für dieses geschundene Volk. Also der Bau ist nicht umsonst, sondern da wird etwas entstehen, das noch größer ist als die alte Herrlichkeit des alten Tempels. Der Haggai sagt, es soll die Herrlichkeit dieses neuen Hauses größer werden als die des ersten, spricht der Herr. Sagt mal, kann das überhaupt sein? Der Salomo hat einen wunderbaren Tempel gebaut, genau nach den Vorgaben Gottes. Wunderbar und schön von außen. Die Gottesdienste liefen genau nach Plan. Alles war geregelt, es war wunderbar. Und sogar die Schechina, also die Herrlichkeit Gottes, war in diesem Tempel. Wie kann es dann sein, dass der neue Tempel noch herrlicher sein soll? Wenn Gottes Herrlichkeit etwas erfüllt, wie kann dann etwas herrlicher sein? Ist das überhaupt möglich? Nun, dieser neue Tempel ist später von Gott selber durch Jesus besucht worden. Er ist dorthin gegangen und Gott hat selber durch Jesus zu den Menschen gesprochen. In Jesus selber war Gott dort in diesem neuen Tempel. Und wir dürfen rückblickend sagen, ja, Gott hat diesen Tempel noch heiliger gemacht. Jesus hat selber von sich gesagt, dass er der Tempel Gottes ist. Er hat Johannes 2, Vers 19, sprach er, brecht diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder auferbauen. Also er sprach von der Kreuzigung und von der Auferstehung. Und wir können sogar noch weiter gehen. Paulus spricht davon, dass jeder Gläubige ein Tempel des Heiligen Geistes ist. 1. Korinther 3, Vers 16. So wird jeder Gläubige heute selber so ein lebendiger Stein, ein Tempel des Heiligen Geistes ist die Gemeinde. Wenn wir uns versammeln, ist dort Gott, ist das sein Tempel. Und daran mitzubauen, diesen Blick hat Haggai weitergegeben. Ist uns das bewusst? Jetzt ist die Zeit, sagt Haggai, damit das entstehen kann. Wir sind so beschränkt in unserem Denken manchmal, wie die Juden damals. Die haben nur Trümmer und Schutt gesehen. Vielleicht siehst du es auch nur, wenn du dich umschaust. Es sieht alles aus wie Dreck, wie nichts. Und doch möchte Jesus mit dir, mit mir, mit uns als Gemeinde weitergehen. Er sieht, was dort kommt, was in Zukunft geschieht. Es geht ja nicht darum, dass wir als Christen so ein bisschen frommer durchs Leben gehen, so ein bisschen schöner, vielleicht sogar ein bisschen besser als andere, da unser Leben gestalten. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht um diese gewaltige Vision, die Gott hat. Und was du jetzt erkennst, was du jetzt lernst, woran du selber arbeitest, das hat Auswirkungen für dich, für die Gemeinde, bis hin in die Ewigkeit, ist uns das bewusst. In der Ewigkeit, der Johannes hat davon gesprochen in der Offenbarung, dort dürfen wir als Überwinder, als Sieger auf der Siegestraße in der Herrlichkeit bei ihm sein. Und nach dem Rückblick, nach dem Ausblick, kommt er jetzt in diese verheißungsvolle Zwischenzeit. Wie sieht denn das jetzt aus? Wir leben in der Zwischenzeit, ab und zu singen wir das Lied in dieser Zwischenzeit. Ja, was ist denn da, in der wir jetzt leben? Diese Zeit war also nicht nur 520 vor Christus so, sondern ist auch jetzt. Und dort sagt Gott etwas, sei Chazak, das heißt, sei fest und treu, mit deinem Herzen stark, sei verbunden mit mir. Er sagt, aber nun, Zerubabel, sei getrost, spricht der Herr, sei getrost, Jeschua, sei getrost, alles Volk im Lande. Und hier könnte jeder von uns seinen eigenen Namen einsetzen. Sei getrost, sei du getrost. Das hat mehr als nur getröstet, sondern getrost hat einmal das getröstet sein nur den Ausblick in die Zukunft. Und wie kommt man dahin? Aha, ich muss mich anstrengen. Ich muss mir meinen Wunsch, getröstet sein und getrost weiterleben, erarbeiten. Ist das überhaupt möglich? Die Zusage Gottes war, denn ich bin bei euch. Wenn ich weiß, dass Gott an meiner Seite ist, dann weiß ich, er ist bei mir. Das ist die einfache Begründung. Und durch dieses Wort, durch diesen Geist Gottes, darf ich diesen Blick ganz neu bekommen. Okay, was gibt denn das jetzt für einen Auftrag für mich? Ha, Andreas, du redest da vorne so schön, jetzt wird doch mal praktisch. Sag doch mal was. Wir waren jetzt gerade bei dem Thema alt und jung. Ja, deswegen möchte ich aus Titus 2 ein paar Verse vorlesen. Titus 2, 1 bis 6. Da geht es um dieses Thema. Du aber, schreibt der Paulus hier zu Titus, du aber unterweise die Gläubigen so, wie es der gesunden Lehre entspricht. Die älteren Männer halte dazu an, besonnen zu sein, ein glaubwürdiges Leben zu führen, verantwortungsbewusst zu handeln und sich im Glauben, in der Lehre und in der Geduld zu bewähren. Entsprechendes gilt für die älteren Frauen. Auch in ihrem Verhalten soll sich Gottes Herrlichkeit spiegeln. Sie dürfen weder klatschsüchtig noch alkoholabhängig sein. Vielmehr sollen sie durch die Lehre und Vorbild die jüngeren Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, verantwortungsbewusst zu handeln und sich von jeder Verfehlung reinzuhalten, sich um ihren Haushalt zu kümmern, freundlich zu sein und sich ihren Männern in Liebe unterzuordnen, denn die Botschaft Gottes soll nicht in Verruf geraten. Halte auch die jüngeren Männer dazu an, in jeder Situation verantwortungsbewusst zu handeln. Sei du selber ihnen ein Vorbild darin, Gutes zu tun. Und ob wir mit diesem Auftrag in der heutigen Zeit fertig werden, das wird wohl schwierig. Aber falls jemand sagt, boah, mit der Aufgabe bin ich fertig, dann gerne nach dem Gottesdienst nach hier vorne kommen, wir können gern sprechen. Es gibt neue, junge Leute und junge Männer und junge Frauen, die dann Unterstützung haben und erfahren dürfen. Also dieses Prinzip Gottes, dieser Plan für unser Leben, haben wir gerade gelesen. Nicht ein egoistisches, wir schaffen das oder we can. Dieser Hochmut kann ein ganzes Volk zum Straucheln bringen. Diesen Blick vom eigenen Versagen weg, hin auf den Schöpfer der Welt, das möchte Gott mit dieser Botschaft durch Haggai erreichen. Ich bin mit euch, das ist mein Werk, nicht deins, sagt Gott dir. Darum trägt er auch die Verantwortung. Viel Glauben, viel Vertrauen, so will Gott mit seinen Kindern zusammen sein. Und an dieser Stelle verwendet Haggai ein ganz schönes Bild. Und zwar schreibt er, mein Knecht, ich will dich wie einen Siegelring halten, denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr Zebaoth. Oh, das hört sich doch gut an, sowas hören wir gerne von einem Gott der Liebe. Oder so muss ja auch ein Gott der Liebe sein. So wie zu diesem Zerubabel. So stellen wir uns das ja immer gerne vor. Über Konja, den Großvater von diesem Zerubabel, hatte Gott aber gerade 80 Jahre vorher einen Fluch ausgesprochen. Wenn Konja, der Sohn Jojachins, der König von Juda, ein Siegelring wäre, würde ich ihn von meiner Hand reißen und in die Hände Nebukadnezars geben. Jeremia 22, 24. Folgende. Und nun wird dieser Fluch, diese Zerstörung in Segen verwandelt, weil er gehorsam ist und geht und das tut, und zwar nicht später, sondern jetzt. Ja, dieser Siegelring, das ist etwas Besonderes. Ein Siegelring ist ein Zeichen von Hoheit, ist ein Zeichen der Vollmacht und der Sicherheit. Und auch bedeutet das, du bist unwahrscheinlich wichtig für mich. Du bist wichtig für mich. Und sein Siegelring wird abgedrückt. Das tut ihm vielleicht nicht unbedingt gut. In so heißes Wachs. Vielleicht kennen das einige von euch. Ja, okay, so ein bisschen streicheln und rüberhauchen haben wir vielleicht lieber. Aber du bist wie ein Siegelring, sagt Gott zu diesem Zerubabel und zeigt uns damit, wie wichtig er Menschen persönlich nimmt. Er möchte etwas mit dir tun. Auch wenn damals so einiges schief lief und eine echte Zeit der Schmerzen war, wollte Gott seine Liebe zeigen bei diesem Neuanfang. Übrigens, dieser Zerubabel, von dem wir gerade gehört haben, der taucht auch im Geschlechtsregister von Jesus auf. Über ihn lief diese Linie von David bis zu Jesus. Er hat am Aufbau weiter mitgemacht. Und deswegen sagt Gott etwas, und damit komme ich zum Schluss, er sagt diese Verheißung zu. Ich will Frieden geben an dieser Stätte. Ich will Frieden geben. Und das wünsche ich uns allen heute Morgen hier als Gemeinde in Rastatt. Ich will Frieden geben an dieser Stätte. Sei getrost, denn ich bin mit dir. Amen.